Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Eine Frau steht an der Klingel eines Mehrfamilienhauses in einer großen Stadt. Soll ich nun klingeln oder nicht? Sie hat Verstärkung mitgebracht, denn sie kennt sich nicht so gut aus, aber ihre Söhne und Tochter auch, die waren schon einmal in der Stadt. Sie kommt ja nur aus dem kleinen Kaff, aus dem Nest. Sie wollen ihrem ältesten Bruder, dem Sohn, einen Besuch abstatten. Warum? Ja, nicht so ganz einfach, etwas unklar. Sie wollte ihn einfach mal wieder sehen. Von der Kleinstadt weggezogen, die Tischlerlehre des Vaters verlassen, die Werkstatt nach der Lehre, der Vater wieder alleine. So ist er losgezogen. Immer wieder hat die Familie schon von ihm gehört. Er hat mittlerweile eine Schar von Freunden um sich und ebenfalls die Haus und Hof genauso wie er verlassen haben. Einige sogar waren Fischer und hatten Familie, Frau, Kinder, Schwiegermutter, alles, wups, weg und mit ihm hinterher. Man redet in Galiläa über ihren Sohn. Oft Gutes, aber ob das auch immer so stimmt? Nun will sich die Mutter selbst ein Bild machen. Selbst sehen, was Sache ist. Den Vater hat sie daheim gelassen, den braucht sie da bei solchen Sachen nicht, aber die Brüder mitgenommen. Allein hat sie sich nämlich nicht getraut. Und jetzt steht sie vor der Tür und hat geklingelt. Jetzt könnte sie noch wegrennen, aber nein, sie bleibt. Sie will ihn eigentlich wieder mit heimnehmen. Waren sie jetzt so weit gereist? Ja, sie wagt es, hier stehen zu bleiben. Und da beginnt unsere Geschichte als Predigttext im Markus-Evangelium im 3. Kapitel. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er sah ringsrum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So eine Frechheit! Es war meine erste Reaktion. Ich konnte gar nicht sagen, wie blamiert ich war, wie ich da mit meinen Söhnen stand und mein Ältester lässt mich abblitzen. So, als ob er mich nicht kennen würde. Er wollte mich einfach nicht sehen. Ich frage mich, wie habe ich ihn erzogen? Kein Respekt vor den Eltern. Er kennt doch die Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Das gilt wohl überhaupt nicht mehr für ihn. Jetzt nennt er seinen Vater Gott und predigt in den Synagogen. Ich erinnere mich noch daran, damals, wie er 12 war im Tempel. Gelehrt hat er, wie ein Alter. Und fasziniert waren die Menschen, die selbst Gelehrte waren. Das ist lange her. Jetzt ist er kein Kind mehr. Und er hat so eine Gabe. Er fasziniert die Menschen. Er muntert sie wieder auf, gibt ihnen Kraft. Das war schon, als er klein war. Ich erinnere mich noch ganz genau, damals, wie er da in Jerusalem im Tempel war. Wir waren beim Laubhüttenfest, alle aus dem Dorf, alle aus dem Stamm David sind nach Jerusalem gezogen. Und auf dem Rückweg plötzlich, da war er nicht mehr da. Wir haben die anderen heimgehen lassen nach Nazareth. Und Josef und ich sind zurück und haben ihn im Tempel gefunden. Durch die Gassen sind wir gezogen, haben Sorge gehabt, wo ist er nur? Und dann sitzt er wie ein Gelehrter da, redet von der Tora, redet von Gott, seinem Vater, wie wenn er es mit Muttermilch aufgesogen hat. So anders als meine anderen Kinder. Doch dies jetzt, kann ich ihm das verzeihen? Warum macht er das? So fragt sich Maria, die Mutter Jesu. Eine gute Frage von Maria. Warum macht das Jesus, dass er seine Mutter nicht hören und sehen will und stattdessen sie mit den Brüdern und Geschwistern draußen stehen lässt? Und noch dazu, er geht einen Schritt weiter. Die Umliegenden, die Umsitzen und Stehenden, die nennt er Brüder und Schwestern. Vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Menschen, die in einem guten Verhältnis mit ihren Eltern gelebt haben oder leben. Genießen Sie es, bewahren Sie es. Es ist ein Schatz, weil es nicht selbstverständlich ist. Denn der Kontakt zu den Eltern, das ist der älteste, der längste und egal, ob vielleicht gebrochen oder nicht, er ist da. Schließlich hat unsere Mutter uns zur Welt gebracht, hat Maria Jesus zur Welt gebracht. Ein guter Kontakt aber mit den Eltern bis ins hohe Alter, selten und deshalb kostbar. Denn aus Kindern werden selbst Erwachsene und die neue Generation hat ihre eigenen und oft ganz anderen Ideen. Und da stoßen schon einmal Ansichten, Bewertungen, Haltungen aufeinander. Oftmals, wenn die Tochter oder der Sohn den Betrieb übernehmen muss, soll, darf, kann, die Jungen machen alles anders, machen alles besser. Und da kommt es zu Reibereien. Wir wissen nicht, ob es zwischen Josef und Jesus zu Reibereien kam, aber wir wissen, dass Jesus als gelernter Tischler in der Werkstatt seines Vaters so mit 30 Jahren dann losgezogen ist und alles hinter sich gelassen hat. Vielleicht kennen Sie auch Familienkämpfe oder eher Auseinandersetzungen in der Familie. Aber Jesus weitet hier den Familienbegriff. Er sagt nicht mehr, meine leibliche Mutter, meine leiblichen Geschwister, meine Blutsverwandten sind meine Geschwister, sondern meine geistlichen Geschwister. Die, die hier sitzen und mir zuhören, die sind meine Schwester und Bruder. Seine Jüngern, Jüngerinnen und seine neue Familie, so möchte ich es einmal nennen, sind die, die er sich auch nicht ausgesucht hat. Das heißt, manchmal Familie kann man sich aussuchen, Freunde schon, kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Nein, es waren zufällige Hörer und Hörerinnen. Und ob er Petrus schon kannte, den Fischer, den er berufen hat, der zum Menschenfischer geworden ist, wir wissen es nicht. Aber wie ist das mit den sogenannten Anhängern Jesu? Ich habe es schon erwähnt, es ist schwierig. Auch Jesu hat sie nicht bewusst ausgesucht, sondern sie haben in gewisser Weise Jesu ausgesucht, haben sich von ihm begeistern lassen, waren fasziniert und sind ihm deshalb nachgefolgt. So wie Petrus, der Fischer, zum Menschenfischer wurde. Kann man sich denn seine Gemeinde aussuchen, wenn man sich schon nicht die Familie aussuchen kann? Ich würde es Jein nennen. Ja, Sie können hier wählen, in Ansbach gehe ich in die Friedenskirche, gehe ich überhaupt in den Gottesdienst, gehe ich nach Eib, gehe ich nach Meinhard-Zwinden. Es finden sonntags überall Gottesdienste statt. Aber Gemeinde Jesu Christi bildet sich weltweit und wir werden letztendlich hineingeboren. Wir suchen uns eine christliche Konfession hin nicht aus, sondern wir wurden, die meisten von uns zumindest, als Babys getauft, hineingetauft in diese Gemeinde. Wir suchen uns auch einen atheistischen Haushalt nicht aus. Sehen wir in den neuen Bundesländern, wo viele mit Kirche nichts am Hut haben, weil sie es von Kindesbein nicht gelernt haben. Wir wachsen in eine geprägte christliche oder sogenannte christliche Gesellschaft hinein. Wären wir in Algerien, wie der Freund von unserem Sohn geboren, wären wir wahrscheinlich muslimisch aufgewachsen. Aber ich denke, die Entscheidung, einen Glauben, eine Religion auszuüben, ist so ein hohes, kostbares Gut, dass es sogar bei uns ins Grundgesetz Artikel 4 hineingeschafft hat und dort verankert ist. Das Recht auf Ausübung der eigenen Religion. Jeder Mensch hat es. Und das ist etwas Besonderes bei uns in unserem Staat und ich finde auch etwas sehr Kostbares, das zu hüten ist. Denn es war nicht immer so. Gegründet darauf, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes die Erfahrung hatten, dass es durchaus anders ist, dass Menschen jüdischen Glaubens ermordet worden sind, dass auch Zeugen Jehovas ermordet worden sind in Konzentrationslagern. Und das darf nie wieder geschehen. Ich habe heute früh, wie ich hierher gefahren bin, höre ich immer Bayern 2, da kommt so Gott und die Welt, glaube ich, heißt, Gespräche mit einer jüdischen Philosophin, Erika Freeman, gehört. Sie war lange Zeit in New York, konnte noch 1940 als 12-Jährige, hat sie ihre Mutter über Amsterdam, Rotterdam aufs Schiff geschickt nach Amerika und hat dadurch überlebt. Sie kam dann 2019 zu einer OP zurück nach Wien, ihrer Heimatstadt, und blieb durch Corona länger und lebt jetzt in Wien als Österreicherin. Sie hat gesagt, das Nein ist der Anfang des Ja's. Und drum kam ich auf dem Jein, wo ich vorhin gesagt habe, mir hat es gefallen. Und sie hat gesagt, wir Menschen dürfen so lange weitermachen, bis das Nein sich in ein Ja verwandelt. Und wenn es immer noch ein Nein ist, dann ist es nicht zu Ende. Ich fand es faszinierend, diesen Satz vorhin am Radio. Und dann wurde sie gefragt, was gibt Ihnen denn so viel Kraft und Hoffnung, dass es zu einem Ja kommen kann? Und dann sagte diese tiefgläubige jüdische Frau, mein Vertrauen und mein Glaube an meinen Herrgott. Denn sonst hätte ich damals als 12-Jährige schon nicht überlebt. Sie, die die Familie zurückgelassen hat, die Familie aufgegeben hat, sie hat es gesagt, im Wissen darum, dass ich meine Mutter wahrscheinlich nicht mehr sehen werde. Ihre Mutter hat sie nicht gesehen. Sie ist bei Angriffen auf Wien gestorben. Die Tante, die im selben Hof war, hat den Bombenangriff überlebt und ist dann auch später nach New York gezogen. Der Familienbegriff, ein ganz eigener. Familie, was ist das? Wie haben Sie es erlebt? Aus welcher, ich sage immer, Primärfamilie kommen Sie? In welcher Familiensituation leben Sie jetzt? Auch alleine, ledig heißt es immer so schön, beim Familienstand ist ein Familienstand. Denn wir leben ja nicht allein, sondern wir erleben in verschiedensten Kontexten, in verschiedensten Blasen, in verschiedensten Kreisen, Gemeinschaften. Auch die können Familie sein. Das ist nicht immer die leibliche, hineingeborene Familie. Der Familienbegriff ist mittlerweile sehr weit. Eine ganz besondere Familie möchte ich Ihnen heute noch vorstellen. Sie stammt aus dem letztes Jahr erschienenen Buch 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ich möchte Ihnen das Buch gern ans Herz legen. Der Film ist am Donnerstag vor eineinhalb Wochen herausgekommen. Mein Mann und ich waren drin. Ich finde ihn faszinierend. Ohne zu spoilern, kurz die Geschichte. Dilda wächst mit ihrer 10 Jahre jüngeren Schwester Ida und der Mutter auf. Und Dilda übernimmt Aufgaben in der Familie, die eigentlich die Mutter hätte übernehmen müssen, dieses sie aber nicht kann, weil die Mutter Alkoholikerin ist und psychisch erkrankt. Wahrscheinlich hat sie eine bipolare Störung und kann deshalb manchmal himmelhoch jauchzend sein und dann auch wieder zu Tode betrübt. Und in diesen Phasen beginnt sie zu trinken. Ohne zu viel zu verraten, es geht aus, wie das Leben einfach manchmal ist, ohne Sentimentalität, ohne Happy End, aber auch sehr wirklichkeitsnah. Meine Empfehlung also, gehen Sie in diesen Film 22 Bahnen. Er heißt deshalb so, weil Dilda jeden Tag fast bei, solange das Freibad auf ist, bei Wind und Wetter zum Schwimmen geht und jeden Tag 22 Bahnen schwimmt, dadurch Kraft bekommt, aber auch in dieser Schwimmgemeinschaft, nenne ich es mal, so eine zusätzliche Kraftquelle und Familie hat. Da ist der Bademeister, da ist eine Frau, die jeden Tag im Bad ist und da ist auch ein junger Mann, der auch seine Bahnen schwimmt. Schauen Sie sich's an. Familie kann so ganz anders sein. Familie kann manchmal verletzend sein und im selben Moment wieder auch so vertraut und heimelig. 22 Bahnen bringt beides herüber. Ich fand's faszinierend. Familie also ein großes Thema, aber auch ein sehr empfindliches Thema. Aber die erweiterte Familie, wie halten Sie es damit? Jesus sagt, meine Familie sind die, die den Willen Gottes tun. Sind alle, die es versuchen, meine neue Familie? Und wo finde ich diese Menschen, die den Willen Gottes tun? Jesus löst also diesen leiblichen Familienbegriff aus, weitet ihn und sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Für Jesus kein Problem. Er lebt so intensiv mit seinem Vater im Himmel, er ist so verbunden, verwurzelt, dass die Geschwister auf Erden die sind, die ihm vor die Füße kommen. Das ist der Geheilte, der zurückkommt und Danke sagt. Und die anderen, die nicht kommen, sind dann nicht die Geschwister. Das ist die samaritanische Frau, die er am Brunnen trifft. Andere Religion, andere Herkunft, anderes Geschlecht. Jesus ist so grenzenlos offen, empathisch und akzeptiert jeden und jede. selbst den Reichen, der nicht sein Hab und Gut verschenken konnte und ihm nicht nachfolgen konnte. Sie kennen vielleicht das Bild, die Anhänger. Jesus hat viele Anhänger. Ich habe es Ihnen ausgeteilt. Ich hoffe, es hat irgendwie gelangt. Ich habe irgendwie zu wenig kopiert. Ich finde es richtig lustig. Das ist schon ziemlich alt. Diese Anhänger sehen Sie ja. Ja, wir sollen jetzt nicht jeder einen Anhänger mit uns ziehen, an unser Auto hängen und sagen, bekennen, ich bin Anhänger Jesu. Aber Anhänger sein, Bruder und Schwester, in einer Familienbande mit Jesus leben, die oft so schwer und bedrückend sind. Denn die Meinungen und die Richtungen gehen sehr auseinander. Doch Jesus hat es uns in dem Gebet mit auf den Weg gegeben, das wir heute auch beim Abendmahl sprechen werden. Der Wille Gottes, sein Wille soll geschehen im Himmel und auf Erden.